Hi, willkommen zu einem weiteren Obertöne-Podcast von Faszination Menschen mit Marc Widuch. Heute geht es um Übersterblichkeit. Übersterblichkeit ist laut Wikipedia eine im Vergleich zu Erwartungswerten erhöhte Sterberate. Sterben also mehr Menschen als in einem früheren Vergleichszeitraum über der erwarteten Sterblichkeit, dann ist das laut Definition Übersterblichkeit. Ein etwas schräges Wort. Schräg ist auch die Diskussion, die es dazu mittlerweile gibt, und auch deswegen habe ich mir gedacht, macht dieser Podcast hier Sinn. Untersterblichkeit gibt es übrigens auch. Dass das Quatsch ist, weil wir da von einem falschen Normal ausgehen, dazu gibt es jetzt gleich hier mehr.
In Deutschland gibt es keine Übersterblichkeit, das heißt verkürzt, es sterben nicht mehr Menschen als in jedem normalen Jahr ohne Corona.
Aus aktuellem Anlass ist das Wort in aller Munde. Vor Corona wussten die wenigsten, was Übersterblichkeit überhaupt ist. Ich auch nicht, wirklich. Auch wenn das Wort ja eigentlich schon viel sagt. Statistiker reden über Übersterblichkeit wie über eine Statistik. Ist ja auch deren Job. Alle anderen sollten nicht vergessen, dass sie über Sterblichkeit reden. Über das Sterben und den Tod.
Wie viele Menschen sterben, weil das Coronavirus in Umlauf ist? Statistiken zur sogenannten Übersterblichkeit können helfen, diese Frage zu beantworten.
Betroffene und Angehörige denken nicht in Statistiken, sondern in der Phase des Sterbens ganz stark in Traurigkeit, Sorge, Verlust, Trauer. Mit etwas Abstand dann vielleicht auch in dem Gewinn, den wir durch und mit einer verstorbenen Person erlebt und erfahren haben. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ohne sie wäre ich nicht hier. Das ist zum Beispiel für mich ein ganz praktischer Gewinn. Einer meiner Brüder ist vor vielen Jahren gestorben, ebenso mein bester Freund, meine Schwiegereltern und viele weitere Verwandte und Freunde. Das ist normal. Sterben gehört zum Leben. Sie sind alle auch nur eine Zahl in den jeweiligen Statistiken, jedoch für mich mitunter ganz nahe und intensive Erinnerungen, so wie jede einzelne Person in der Sterblichkeitsstatistik für andere Menschen auch ganz nah sind und waren. Wenn wir also über Sterblichkeit oder Übersterblichkeit sprechen, wäre es vielleicht gut, sich eigener Erlebnisse zu erinnern, um sich der angemessenen Haltung anzunähern.
Ich kann nur ahnen, wie bitter es sich anfühlen muss für die, die wegen Corona um einen geliebten Menschen trauern oder mit den Nachwirkungen einer Erkrankung sehr zu kämpfen haben.
Es geht mir nicht um schwermütige oder womöglich vorgegaukelte Anteilnahme. Es geht mir um Respekt. Den Respekt vor der jeweiligen Situation und Betroffenheit, jenseits aller Statistik. Ich weiß, das klingt mitunter besserwisserisch. Und bis ich selbst betroffen war durch den Tod eines geliebten Menschen, habe ich auch hart über dieses Thema und das Getue rumgescherzt. Scherzen ist auch erlaubt, auch beim Sterben und dem Tod. Aber alles zu seiner Zeit und alles nur da und so, wie es respektvoll angemessen ist. Wenn wir in einem Raum mit anderen Menschen sind, können wir fast immer davon ausgehen, dass irgendjemand in der kürzeren Vergangenheit ein eigenes Erlebnis zu diesem Thema hatte. Und das sollten wir respektieren. Genauso, wenn wir heute Reden schwingen rund um das Thema Corona oder Covid-19, auch da geht es um Betroffenheiten. Immer mehr Leute haben in dem eigenen Nahfeld mittlerweile Erlebnisse. Und von daher finde ich das Rumscherzen oder finde ich das Drumrumsprechen oder finde ich das statistische Geblubber, was es aktuell dazu gibt, einfach unangemessen. Das ist nicht respektvoll. Gestorben wird immer. Klingt wie eine Leerstellenwerbung der Bestattungsindustrie. Einen krisensichereren Beruf gibt's wohl kaum. Im Gegenteil, in Krisen ist er sogar noch gefragter. Das klingt jetzt wie ein Scherz, das ist auch nicht ganz fröhlich und freudig, aber es ist ein Fakt. Schaut euch an, was aktuell passiert. Es sterben so viele Menschen zurzeit, dass unsere Logistik, die auf die normale Sterblichkeit eingestellt ist, an vielen Stellen stark überfordert ist. Und das ist gerade in diesem Zusammenhang einfach unwürdig.
Der Leiter des Krematoriums hat uns erzählt, dass sich diese Situation auf jeden Fall ändern muss. So viel Särge, so viel Leichname hat hier noch niemand gesehen. Und die Menschen arbeiten hier schon lang in der Bestattungsbranche.
In sogenannten ganz normalen Zeiten sterben allein in Deutschland jeden Tag etwa 2.500 Menschen. 2.500 jeden Tag. Das sind über 900.000 jedes Jahr. In Deutschland. Fast zwei pro Minute. Also sterben während diesem ca. 30-minütigen Podcast, den ich hier gerade mache, rechnerisch über 50 Menschen in Deutschland. Über 50 Betroffene und Angehörige kreisen drumherum. Genau jetzt in einer der emotionalsten Momente in unserem Leben. Irgendwie ist es schwer, dann überhaupt einen Podcast zu machen. Gleichzeitig gehört es zum Normal und es gehört auch ein Stück weit dazu. Worum es mir geht, ist, sich dessen gewahr zu sein und angemessen auch das zu berücksichtigen, wenn wir über solche Themen sprechen. Das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, finde ich, immer dann, wenn wir über Sterblichkeit sprechen. Geboren wird natürlich auch immer. Allerdings aktuell in Deutschland nur knapp 800.000 Mal pro Jahr. Wir schrumpfen also, das wissen wir ja auch, wenn wir nicht Zuwanderung hätten. Vor 70 Jahren, das vielleicht noch am Rande bemerkt, 1951 sah das noch anders aus. Da waren es über 1,1 Millionen Geborene versus 750.000 Gestorbenen. Alles circa Zahlen, nachlesbar. Ich hänge die Quellen hinten wieder dran, so wie bisher immer. Weltweit sind das natürlich noch krassere Zahlen. Das heißt, Tod und Geborenwerden ist allgegenwärtig. Circa 350.000 Menschen werden jeden Tag weltweit geboren, also knapp 130 Millionen jedes Jahr. Und circa 150.000 Menschen sterben jeden Tag, also rund 55 Millionen jedes Jahr. Also 130 Millionen werden geboren über den Daumen, 55 Millionen sterben. Dadurch wird auch klar, woher wir das Bevölkerungswachstum ziehen. Das sind knapp 4 Geborene jede Sekunde und knapp 2 Gestorbene pro Sekunde. Das sind unfassbare Zahlen. Bei solchen Zahlen ist es kein Wunder, dass Politiker und auch wir alle den Blick für das einzelne Schicksal leicht mal aus dem Auge verlieren. Trotzdem fände ich es angemessen, dass wir uns immer selbst und gegenseitig daran erinnern, dass wir auch hier über Einzelschicksale und tiefe emotionale Betroffenheit sprechen. Die New York Times hat das in einem lesenswerten Artikel angesprochen, anlässlich des 100.000. Corona-Toten. Und das liegt jetzt schon ein paar Monate zurück.
Tomorrow's New York Times will serve as an emotional reminder of where we are in this pandemic. The front page will list the names of 1,000 people from around the country who have died of the virus.
Ebenso gibt es auch in Deutschland aktuell eine ganze Menge Aktionen, die versuchen daran zu erinnern, dass hinter all diesen Zahlen, die wir hören, ich glaube allein heute waren es wieder 1060 Tote an einem Tag durch Corona. Das heißt, immer wenn wir diese Zahlen hören, uns zu vergegenwärtigen, da geht es um einzelne Menschen und viele Betroffene und Angehörige im Hintergrund. Und ja, wir können über Zahlen und Statistiken sprechen, aber wir sollten das nicht tun, ohne uns diesen Teil auch vor Augen zu führen.
Unter der Überschrift Corona-Tote sichtbar machen hat eine Initiative über die sozialen Medien dazu aufgerufen, an prägnanten Plätzen in Städten und Gemeinden jeden Sonntag zur Zeit des Sonnenuntergangs Kerzen aufzustellen.
Unser Präsident, der Herr Steinmeier, hat angekündigt, dieses Jahr eine Trauerfeier für alle Corona-Verstorbenen zu initiieren. Das finde ich angemessen. Gleichwohl frage ich mich, warum wir jenseits von Corona nicht gleichermaßen vorgehen. Eine Trauerfeier für die über 10.000 jährlichen Todesfälle bei häuslichen Unfällen. Für die weit über 10.000 Todesfälle durch Suizid. Für die über 3.000 Toten durch Verkehrsunfälle. Für die manchmal über 20.000 Tote durch Grippeviren und so weiter. Nicht erwähnt die vielen, vielen Menschen, die an Altersleiden versterben. Natürlich ist es angemessen, jenen gesondert zu gedenken, die durch besondere Anlässe, Krisen oder Katastrophen zu Tode gekommen sind, sowie bei Flugzeugabstürzen, Attentaten, Pandemien. Schwierig nur, dies herauszustellen und die vielen anderen Toten und noch viel mehr die vielen betroffenen Angehörigen unerwähnt zu lassen. So finde ich es zum Beispiel in den Neujahrsansprachen von Merkel und Steinmeier und auch anderen als Selbstbetroffener schade und irgendwie auch nicht richtig, dass nur von jenen gesprochen wird, die durch Corona-Tote in Trauer sind. Ich war es Ende des letzten Jahres auch sehr durch den Tod meiner Mutter, auch wenn sie nicht an Covid-19 gestorben ist.
Ich denke an die Menschen, die den Kampf gegen die Krankheit verloren haben. Viele sind einen bitteren, einen einsamen Tod gestorben und sie alle fehlen.
Eine Gratwanderung in Sachen gleicher Würde aller Menschen. Wir können uns das Nichtgesagte mitdenken, wir können ahnen, dass die Sprecher mit der Heraushebung Einzelner nicht alle anderen herabsetzen oder ignorieren. Besser ist jedoch, wenn das auch gesprochen wird. Wenn wir über Übersterblichkeit sprechen, sprechen wir eigentlich auch immer über unsere Haltung und Erwartung an eine als normal empfundene Anzahl von Sterbenden. Auch ein komischer Satz, normal empfundene Anzahl. Im Zeitraum 1950 bis 2019 bewegt sich diese sogenannte Sterberate in Deutschland ziemlich konstant. Das fand ich recht erstaunlich, zwischen 10,1 und 12,6. Das heißt, pro 1000 Einwohner sterben 10,1 bis 12,6 Personen jedes Jahr. Das sagt diese Sterberate. Bei 80 Millionen Einwohnern und einer Sterberate von im Mittel 11,25, dann sind wir wieder bei den eben erwähnten ungefähr 900.000 Toten pro Jahr in Deutschland. Neben der anteilslosen Diskussion um Übersterblichkeitsstatistiken gibt es ein zweites Phänomen, über das es aus meiner Sicht nachzudenken lohnt. Kurioserweise wird weit verbreitet eine durchschnittliche Sterblichkeit als das Normale unaufgeregt akzeptiert. Ist ja auch klar, wir alle werden alt und wir alle müssen irgendwann sterben. Aber sollte unser Ziel nicht sein, dass möglichst wenige und diese möglichst spät und idealerweise auch noch möglichst gesund sterben? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, fast eine philosophische, und sie wird sehr unterschiedlich beantwortet. Ich weiß nicht, was würdest du denn sagen? Wo immer ich das Thema anspreche, höre ich sehr unterschiedliche Aussagen von, oh, habe ich mir nie einen Kopf drüber gemacht, zu, klar, sterben müssen wir ja alle irgendwann, zu, solange insgesamt nicht mehr sterben als sonst, passt es doch, bis hin zu, ja, wo soll das denn noch hinführen, wenn wir alle ewig alt werden? Klar, Überbevölkerung, Überalterung und die daraus entstehenden Klima- und Sozialkonflikte, das ist ein Thema. Aber sollte dann im Umkehrschluss unsere Haltung sein, dass es ganz okay oder gar gut ist, wenn wir eine Sterberate von mindestens 10, besser 13 haben? Aus meiner Sicht sollten wir eine ähnliche Sicht und Herangehensweise wie bei dem Thema Arbeitslosigkeit haben. Klingt schräg, ich weiß. Was ich meine ist, unser Bestreben sollte eine Null sein. Das heißt, jede und jeder sollte eine Arbeit haben. Das wird jedoch realistisch nie erreicht werden in einem freiheitlichen, demokratischen System, welches übrigens auch unbedingt immer vorziehe. Demgemäß nennen wir also eine Arbeitslosenquote von 3% Vollbeschäftigung. Gleicher Gedanke angewendet auf die Sterblichkeit würde bedeuten, dass unser Bestreben ist und bleibt, die Zahl der Toten gegen Null zu entwickeln. Gleichwohl müssen wir noch akzeptieren, dass allein durch Alterung eine Anzahl an Menschen sterben wird. Wie viele das sind oder sein dürften, ist jedoch noch nicht diskutiert. Und ob es überhaupt unser Bestreben sein sollte, diese Zahl konstant nach unten zu bringen, auch das, wie ich eben schon gesagt habe, wird ganz unterschiedlich gesehen.
Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.
Stattdessen reden wir immer von einer natürlichen oder erwarteten Sterblichkeit. Und die inkludiert alles. Selbstmorde, alle Verkehrsunfälle, alle Tötungen, alle Tode durch falsche Ernährung oder Drogenmissbrauch. Diese Sterblichkeit beinhaltet auch die jährliche Zahl der Menschen, die an Grippewelle sterben. Das sind auch zwischen 5.000 und 30.000 jedes Jahr, je nachdem wie aggressiv die Virusvariante ist, wie gut der Impfstoff und wie kalt der Winter. Das Gleiche kann uns übrigens blühen und wird uns wahrscheinlich auch blühen mit Covid-19. Jedes Jahr andere Varianten, andere Impfstoffe, andere Sterblichkeitsquoten, aber eben jedes Jahr. Tatsächlich sind in 2020 wohl ein Drittel weniger Menschen an Grippe- und Magen-Darm-Viren etc. gestorben, nur weil wir die AH+L-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften, Regeln eingehalten haben. Siehe da, so hätten wir also auch in der Vergangenheit schon tausende Tote jedes Jahr vermeiden können, wenn wir das gewusst und gewollt hätten. Genauso wie wir Verkehrstote hätten vermeiden können durch ein Tempolimit, durch Sicherheitssysteme etc. etc. hätten können, wenn wir gewollt hätten. Wenn ich das alles zusammennehme, dann finde ich die ganze aktuelle Diskussion um das Thema Übersterblichkeit durch Corona völlig am Ziel vorbei. Oder zumindest deutlich überwiegend am Ziel vorbei. Statistisch mag es interessant sein zu sehen, ob und wie eine neue Pandemie zu wie vielen Toten geführt hat. Aber eben eigentlich nicht nur statistisch, sondern auch ganz konkret und ganz real gegenüber all jenen, die zu Tode gekommen sind, sowie gegenüber deren Angehörigen. Welches falsche Handeln und welches Nichthandeln hat die Zahl der Toten oder jener mit Langzeitfolgen durch die Covid-19-Erkrankung erhöht oder nicht verringert? Genauso, welches richtige Handeln hat Tote und Leid vermeiden helfen? Wenn Herr Spahn richtigerweise dies hier sagt:
Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen.
Hat er natürlich recht in dem, dass bei bestem Wollen und Tun Fehler passieren werden und angesichts neuer Herausforderungen auch Lernen erforderlich ist und eine Entschuldigung angemessen, erforderlich sein wird. Gegenüber neuen Herausforderungen sind Lernkurven ja auch normal, jedoch in den letzten Monaten sind zahlreiche Fehler passiert, die nichts, aber auch gar nichts mit neuem Lernen zu tun hatten, sondern mit individuellen und strukturellen Fehlern.
Wir hätten uns doch nie vorstellen können, dass so ein Cent-Produkt, ich meine, diese Masken haben mal 9 Cent gekostet, wir hätten uns doch nie vorgestellt, dass so ein Cent-Produkt auf einmal so einen Mangel hat und gleichzeitig eben so schwer zu kriegen ist.
Wenn eine solche Krise kommt, müssten die besten Krisenmanager in die verantwortungsvollen Positionen. Üblich ist jedoch, dass einfach jene, die sowieso im Amt sind, ihr Bestes probieren. Das kann klappen, wird es jedoch meistens nicht. Krisenmanagement ist eine ganz andere Herausforderung, als einfach ein Ministerium oder eine andere Organisation zu führen. Wobei ich nicht sage, dass das einfach ist. Es ist anders schwer. Die vielen Virologen und Fachleute, die beratend tätig sind, können helfen, ersetzen jedoch nicht die Fähigkeit zur richtigen und schnellen Entscheidung und Handlung.
Wir sind auch darauf angewiesen, dass Virologen uns klugen Rat geben. Aber wenn alle paar Tage die Meinung geändert wird, ist das auch für Politik schwierig.
Wo war die nach den SARS-Epidemien der frühen 2000er Jahre eigentlich beschlossene deutschlandweite Vorbereitung, inklusive der verfügbaren Schutzausrüstung? Wo waren die Atemschutzmasken? Es wurde einfach nicht umgesetzt. Material wurde einfach nicht beschafft. Dazu gibt es übrigens einen sehr, sehr guten Bericht oder eine gute Doku. Auch das hänge ich euch in die Quellen. Lohnt sich anzugucken. Wohl jede und jeder hat Anfang 2020 das Rumgeeier der Verantwortlichen bemerkt.
Wenn es gesellschaftlich sich entwickelt, dass jeder den anderen auch schützen will, dann ist das in Ordnung. Eine Pflicht sehe ich nicht.
Erst waren Atemschutzmasken nicht so wichtig oder sogar nutzlos. Dann ein bisschen, dann sind sie plötzlich entscheidend. Und jetzt, heute, ist alles andere als eine FFP2-Maske völlig ungeeignet. Das ist kein Erkenntnisgewinn, das ist Missmanagement. Sorry. Missmanagement, das Leben gekostet hat, sehr viele Leben. Und wenn Missmanagement so viele Menschenleben kostet, finde ich es so gar nicht mehr akzeptabel. Viruserkrankungen und Pandemien waren definitiv keine neue Herausforderung. Vielleicht neu für uns hier in Deutschland, aber wenn wir danach handeln würden, wenn das unsere Maxime wäre, na dann gut Nacht.
Es muss irgendwann auch wieder einen Weg zurück in die Normalität geben, um es klar zu sagen. Wir werden nicht auf einen Impfstoff warten können. Das wird zu lange dauern. Danach würden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen.
Fehleinschätzungen, Fehlvorbereitungen und Fehlleistungen bleiben Fehlleistungen und hätten vermieden oder zumindest verringert werden können und müssen. Ich habe wirklich größten Respekt und ehrlichen Dank für alle, die in diesen Zeiten in Verantwortung stehen und sich über die Maßen einsetzen für unser Wohl. Ganz ehrlich, ich würde nicht unbedingt tauschen wollen. Und Fehler passieren, keine Frage. Aber solche, wie sie teilweise passiert sind, groben und strukturellen Fehler dürfen einfach nicht passieren. Oder jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. Und sie dürfen vor allem nicht ungeahndet bleiben. Damit meine ich mit Ahndung weniger persönliche Haftung, vielmehr die Bereitschaft und Konsequenz, Fehler und Versagen als solches auch anzusprechen und für die Zukunft Abhilfe zu organisieren. Mir ist klar, dass in dem politischen Kontext sowas heikel ist und durchaus zum Verlust von Wahlen führen kann und dass es taktisch dann klüger ist, gesehene Wahrheiten oder Fakten auch, sagen wir mal so, nicht oder geschönt darzustellen. Aber es sollte so nicht sein. Die nächste Pandemie wird kommen. Bald, befürchte ich. Und ich bin grundsätzlich eher ein optimistischer Realpessimist. Aber ich glaube, das ist allen klar und das sagen ja auch die Wissenschaftler, die nächsten Pandemien werden kommen. Okay, also genug der Systemschelte. Wie gesagt, wer von uns will von sich behaupten, in solchen Zeiten keine Fehler zu machen und im persönlichen und politischen Dilemma nicht rumzueiern? Trotzdem, das ist der Job. Also wenn du über Sterblichkeit redest oder über Übersterblichkeit, dann wünsche ich mir und dir, dass du dir solcherlei Gedanken und mehr gemacht hast, dass du dich an deine eigene Betroffenheit im Zusammenhang mit Leben und Sterben erinnerst und dass du respektvoll damit umgehst, so wie du es dir wohl auch von anderen wünschen würdest, wenn du mal wieder selbst betroffen bist. Und ich weiß, das ist ein Ideal und mir ist auch klar, dass mir das auch nicht immer gelingt und natürlich springen wir alle mal in ein Fettnäpfchen. Und auch dann wünsche ich mir, dass mir jemand das respektvoll sagt und mich vielleicht darauf hinweist, aber es ist notwendig und es ist angemessen. Und ich glaube, jeder von euch, der das mal selber erlebt hat, so rum oder so rum weiß, was ich meine. Und natürlich auch andere freundlich darauf ansprechen, wenn du unangemessenes Denken oder Handeln und Reden hörst oder wenn es dir begegnet. Klingt paradox, aber ganz ehrlich, ich persönlich mag einen Teil des Covid-19-Lernens, nämlich Abstand halten, Atemschutzmaske, wenn ich ansteckend für andere sein könnte, Hygiene natürlich und auch Lüften. Das sind alles Dinge, die ich super finde und ich hoffe und wünschte mir, dass wir das auch für die Zukunft ein Stück erhalten können.
Steck dich nicht an, du steckst dich nicht an, komm mir besser nicht zu nah.
Ich denke, es ist jetzt nicht mehr so ungewöhnlich, wenn wir mit einer Maske rumrennen. Ich erinnere mich noch, vor wenigen Jahren in Japan gewesen zu sein und fand das immer noch kurios. Oder auch, wenn ich Asiaten hier in Deutschland gesehen habe, die mit einer Maske rumliefen. Ich wusste zwar, warum die das machen und trotzdem hatte ich immer noch das Gefühl von, das ist schräg. Ich glaube, da sind wir jetzt ein Stückchen drüber raus. Das waren die Gedanken zum Thema Sterblichkeit oder genauer genommen Übersterblichkeit. Und wenn du magst, hörst du dir vielleicht auch gerne die Podcast-Episode an hier bei Obertöne zum Thema Bodycount über Leichenzählen. Denn da geht es eigentlich um ein sehr gleiches Thema, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich danke dir und ich danke euch fürs Zuhören. Freue mich über Feedback oder Kommentare hier oder wo immer es dann für euch passt. Quellen, wie gesagt, findet ihr wie immer am Anhang. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, der Marc.